Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag aus dem Studio des Slowakischen Rundfunks in Bratislava. Zum Programm von Radio Slowakei International begrüßen Sie Jana Herbekova am Mikrofon sowie Nikita Kramicev am Mischpult. Heute wollen wir, wie üblich, zu Beginn des Wochenendes mit folgenden ausgewählten Beiträgen der letzten Tage zu Ihrer guten Laune beitragen. 100 Jahre im Äther, Musikfestival Bratislavska Lira. Auszeichnung Herz auf der Hand für Alena Mazanova von Marika Antaschowa. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Bei Radio Slowakei International haben wir uns vor einigen Tagen mit dem runden 60. Jahrestag der Gründung des legendären Musikfestivals Bratislavska Lira, die Bratislaver Leier, befasst. Diesem besonderen Ereignis widmen wir auch in unserer regulären Rubrik zum 100-jährigen Jubiläum des Rundfunks gerne mehr Aufmerksamkeit. Auch dieser Beitrag wurde von Roman Bombosch vorbereitet.
Slowakischer Rundfunk. Ein Jahrhundert mit euch.
Warum wurde die Bratislavska Lira eigentlich ins Leben gerufen? Worin lag ihre Bedeutung? Und warum müssen Interpreten überhaupt gegeneinander antreten? Die visionäre Idee stammte von Pavol Zelenaj, langjähriger Rundfunkredakteur, Dramaturg und erfolgreicher Songwriter. Mitte der 1960er Jahre hatte er es mit seinen Kollegen jedoch alles andere als leicht.
Die Popmusik hatte es damals überhaupt nicht leicht. Sie wurde eher geduldet als gefördert. Und so haben wir uns lange den Kopf darüber zerbrochen, was wir dagegen tun könnten, bis wir schließlich auf die Idee kamen, dass gerade ein solches Festival Abhilfe schaffen könnte.
Schon nach der ersten Ausgabe war klar, dass in der slowakischen Musiklandschaft ein einzigartiges Phänomen entstanden war. Dies bestätigt auch der Publizist Ivan Sabo.
Das Festival Bratislavska Lira war damals buchstäblich ein Fenster zur Welt. Das verdanken wir den Menschen, denen das Schicksal der slowakischen Popmusik wirklich am Herzen lag. Insbesondere Pavol Zelenaj und Dr. Jan Sivacek. Beide sahen, wie ähnliche Festivals auf der ganzen Welt funktionierten, welche Popularität sie erreichen konnten und welchen Raum sie den Künstlern boten. Und genau das war die Inspiration, auch bei uns etwas Ähnliches ins Leben zu rufen.
Letztendlich erfreute sich die Lira eines mehr als 3 Jahrzehnte lang währendes Erfolges und zum Glück ist ihre umfassende Geschichte auch in den Archiven des slowakischen Fernsehens und Rundfunks ausführlich gut dokumentiert. Fantastische Archivarbeit leistete in dieser Hinsicht der Fernsehdramaturg Robo Valovic, der dank seines Vaters diese Veranstaltung bereits in seiner Kindheit besuchte.
Das Festival hat mich schon immer fasziniert. Ich habe es besucht und hatte immer das Gefühl, dass es dabei 2 ganz besondere Momente gab. Der erste war, dass am Tag des heimischen Wettbewerbs die ganze Tschechoslowakei völlig neue Lieder hörte, die buchstäblich über Nacht zu Hits wurden. Komponisten und Texter hatten sie sich genau für diesen Anlass aufgehoben. Und es war aufregend. Jetzt kommen diese 10 Lieder. Vielleicht setzen sich am Ende nur 2 durch. Aber dies ist der Moment, in dem neue Hits geboren werden.
Die Konkurrenz zwischen der tschechischen und der slowakischen Szene war zu jener Zeit enorm. Dies spiegelte sich auch darin wider, dass es nach der erfolgreichen ersten Ausgabe eine Zeit lang so aussah, als würde die Lira aus Bratislava dauerhaft im tschechischen Landesteil bleiben. Ihr Gründer Pavol Zelenaj ließ sich damals jedoch einen geschickten diplomatischen Schachzug einfallen.
Die Umbenennung in Bratislavska Lira erfolgte nach der 2. Ausgabe. Als das Festival zu einem Wanderfestival werden sollte, beschlossen wir, ihm einen Namen zu geben, der es fest mit der Stadt verbindet. So entstand die Bratislavska Lira und damit haben wir es endgültig mit Bratislava verknüpft.
Die Bratislavska Lira brachte im Laufe ihres Bestehens Dutzende neuer Lieder hervor, die umgehend zu ewigen Hits wurden und es den Lyrikern und Interpreten ermöglichten, den Höhepunkt der Popularität zu erreichen. Der mehrfache Gewinner des Festivals, Dichter und Texter Kamil Peteraj, erinnert sich.
Die Lira war damals
Die Lira war damals die eigentliche Bühne für alles, was in der tschechoslowakischen Popmusik gerade passierte. Es galt eine ungeschriebene, aber eigentlich ganz klare Regel. Wer sich bei der Lira durchgesetzt hatte, hatte in der Popmusik bereits einen festen Platz. Das Festival war schlichtweg der Ort, an dem entschieden wurde, wer künftig den Ton angeben würde.
Wenn wir vom Musikfestival Bratislavská Lira sprechen, müssen wir es im gleichen Atemzug als international bezeichnen. Denn schon in den ersten Ausgaben waren die Organisatoren sehr darum bemüht, die größten Weltstars nach Bratislava zu holen. Dabei war ihnen auch der berühmte Fotograf mit slowakischen Wurzeln, Dežo Hoffmann, eine große Hilfe, der in London beispielsweise eng mit der legendären Beatles zusammengearbeitet hatte. Pavel Zelenaj erinnert sich.
Er gab uns Tipps, wer gerade in den Charts am Aufsteigen war und wer den Eurovision Song Contest gewinnen könnte. Und dank seiner Hinweise gelang es uns, für die ersten Ausgaben wirklich große Namen zu gewinnen. Wir hatten immer frisch gekürte Gewinner zu Gast und das zu sehr günstigen finanziellen Konditionen, da wir die Verträge im Voraus abgeschlossen hatten, als ihre Gagen noch nicht so hoch waren.
Der bekannte Musiker Vlado Valovic erlebte das Festival in vielen verschiedenen Rollen mit. Im letzten Kapitel seiner Geschichte bemühte er sich sogar aktiv darum, dem Projekt zu alter Größe zu verhelfen und ihm den Status eines renommierten Festivals zurückzugeben.
Auf dem Festival Lyra entstanden originelle Werke. Es war buchstäblich eine Brutstätte für neue Lieder und ein Sprungbrett für zahlreiche Nachwuchskünstler. Gleichzeitig hatten wir die einmalige Gelegenheit, die heimische Szene mit der Welt zu konfrontieren, denn zum Festival kamen echte internationale Größen. Der letzte große Name, ein wahrer Gigant, war Joe Cocker. Es gelang uns, ihn nach Bratislava zu holen, und die Leute erinnern sich noch heute daran. Zu dieser Zeit war er ein absoluter Weltstar.
Während in den 1990er Jahren Joe Cocker der unbestrittene Star des Festivals war, musste man zu Beginn der Festivalgeschichte natürlich mit einem ganz anderen Budget und bescheideneren Bedingungen auskommen. Daran erinnert sich erneut Pavel Zelenaj.
Damals hatten wir ein Budget, das heute geradezu unvorstellbar wirken würde. $1,000 für 4 Konzerte. Wenn mich die Gäste fragten, was sie sich bei uns für dieses Geld eigentlich kaufen könnten, überzeugten wir sie davon, dass slowakisches Kristall für sie am interessantesten sein würde. Und so sorgten wir dafür, dass am Sonntag nach Ende des Festivals das Geschäft an der Promenade geöffnet war. Dort konnten sie mit unseren Kronen Kristallwaren kaufen und waren davon begeistert.
Wenn wir an die großen internationalen Stars zurückdenken, dürfen wir die britische Sängerin Sandy Shaw nicht vergessen, die kurz nach ihrem großen Triumph bei Eurovision Song Contest direkt nach Bratislava kam. Musikjournalist und Wissenschaftler, Dramaturg und Organisator des Musiklebens Stanislav Bachleda erinnert sich an einige unterhaltsame Momente.
Als ich das Programm für diese ausländische Sängerin zusammenstellte, kam mir die Idee, sie zum alten Zentralmarkt mitzunehmen, wo Großmütterchen aus der Region Sahorje ihr Gemüse verkauften. Es war ein unglaubliches Erlebnis für sie. Sie schaute sich um wie eine verängstigte Maus, ging von Kohlkopf zu Kohlkopf und war von allem fasziniert. Und auch andere Gäste erlebten ähnliche Momente. Als Gilbert Bécaud, dieser Monsieur 100.000 Volt, bei uns zu Gast war, trat er mit der slowakischen Philharmonie auf. Und als die Beach Boys auf der Bühne der slowakischen Philharmonie erschienen, war das etwas, wovon man zuvor nicht einmal zu träumen wagte. Die ausländischen Künstler interessierten sich sehr dafür, wie wir hier leben. Für sie war es, als hätten sich plötzlich die Türen des eisernen Vorhangs geöffnet und sie konnten einen Blick von einer Welt erhaschen, die sie bis dahin nur aus der Ferne kannten.
Auch für den Dramaturgen Robo Valovic war gerade dieser enge Kontakt mit Stars aus der ganzen Welt eines der eindrücklichsten Erlebnisse.
Es hat mich fasziniert, als zum Beispiel die berühmte britische Band Smokey hierher kam und man sie buchstäblich berühren konnte, sei es im Saal oder direkt beim Konzert. Das war unvorstellbar, vor allem wenn man bedenkt, dass wir oft nicht einmal eine einfache Schallplatte über die Grenze bekommen konnten. Und plötzlich steht da ein Typ, den man an die Hand greifen kann. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt jemandem erklären kann. Es war einfach einzigartig.
Trotz der enormen Euphorie und zahlreichen Auftritte weltbekannter Stars darf man nicht vergessen, dass der überwiegende Teil der Geschichte dieses Festivals untrennbar mit der Zeit des totalitären Regimes und dem Leben hinter dem eisernen Vorhang verbunden ist. Davon zeugt auch die strenge Zensur während der Veranstaltung, an die sich der Texter Luboš Zeman noch gut erinnert.
Das Festival wurde damals auch visuell kontrolliert. Frisuren, Kleidung und das gesamte Erscheinungsbild wurden beobachtet. Andererseits mussten die Texter oft einzelne Wörter ändern, damit alles den damaligen Vorschriften entsprach. Berühmt ist die Geschichte von Kamil Peterai. Aus dem ursprünglichen Text »Schwarze Blume« wurde schließlich »Weiße Blume«.
Der Sänger Miroš Birka, für den Kamil Peterai den Song textete, erinnerte sich an diese Geschichte wie folgt.
Jemand, der entscheiden sollte, ob das Lied bei der Lyra gespielt werden durfte, sah im Text schwarze Blume und fand das zu deprimierend. Kamil Peterai begriff sofort, dass sich da Spannung aufbaute. Also sagte er, weiße Blume und machte weiter. Plötzlich gefiel es diesem Menschen, als hätte man ihn dazu gereizt. Und genau so war es auch. Manchmal machen sie aus Schwarz einfach weiß.
Trotz aller vom Regime auferlegten Hürden handelte es sich beim Festival Bratislavská Lyra um eine fest etablierte Veranstaltung. Ja, die einheimischen Künstler hatten Respekt vor den großen ausländischen Stars, aber auch das Festival selbst flößte jedem, der dabei war, enormen Respekt ein, erzählt der Musiker und Regisseur Rudo Gerry.
Das Erstaunliche an der Bratislavská Lyra war auch, welch hohes Ansehen sie genoss. Jeder Interpret, der aus dem Ausland kam, ganz gleich woher er stammte oder wie berühmt er war, trat hier mit großer Demut auf. Alle waren ein bisschen verlegen, weil sie wussten, dass hier die besten Musiker spielen. Sowohl die Streicher als auch die Bläserregister waren oft mit den besten Musikern aus unseren Symphonieorchestern besetzt. Und wenn sich dieses große Festivalorchester hinsetzte, wurde selbst den erfahrensten Interpreten bewusst, dass dies kein gewöhnliches Ensemble war. Dies war ein großes, professionelles Festivalorchester und so hieß es auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich hier jemand groß aufgespielt hätte. Die Lyra forderte einfach Respekt.
Werfen wir nun auch einmal einen Blick hinter die Kulissen und in die Welt des Festivals Klatsches. Pikante und amüsante Anekdoten mit ausländischen Stars hat Luboš Zeman parat.
Cliff Richard hat mir einmal ein Exklusivinterview gegeben. Es war ein außerordentlich eleganter, kultivierter Mensch, ganz ohne Starallüren. Auf der anderen Seite habe ich auch mit dem italienischen Sänger Drupi aufgenommen, der das genaue Gegenteil war. In meinem alten Skoda 100 sang er die ganze Fahrt über und klopfte den Rhythmus auf das Armaturenbrett. Als er ausstieg, stellte ich fest, dass der Tacho komplett ausgefallen war und ich ihn austauschen musste. Diese Begegnungen haben mich sehr bereichert. Mir wurde bewusst, dass die berühmtesten oft die bescheidensten sind. Und die größten Starallüren hatten paradoxerweise die Nachwuchskünstler.
Gerade diese menschliche Dimension der Festivalgeschichte verdeutlicht perfekt die enorme Energie, die diese Veranstaltung ausstrahlte. Erst vor einem Jahr hat auch der Schriftsteller Dušan Taragel in einem fesselnden Buch an das Festival und dessen Hintergründe zurückerinnert.
Die Bratislavská Lyra war im Grunde ein Festival der Branche, da sie sich auf Komponisten, Lyriker und Interpreten konzentrierte, die im Rampenlicht standen, trafen sich dort echte Profis. Es war so etwas wie eine kleine Insel der Freiheit. Wir hatten unser eigenes Festival, trafen uns, unterhielten uns, gingen gemeinsam etwas trinken oder hörten uns den Auftritt von jemandem an, von dem gerade gesagt wurde, er sei ein aufstrebender Star. Wer hatte ein ähnliches Festival? Vielleicht die klassische Musik, die Bratislava Musikfestspiele, bei denen sich eine Woche lang verschiedene Orchester abwechselten. Aber die Lyra hatte einen großen Vorteil. Alle waren tatsächlich vor Ort. Jeden Tag wechselten sie sich ab, schauten sich die Auftritte an, lebten mit dem Festival.
Fassen wir also zusammen. Was waren die wichtigsten Meilensteine und Errungenschaften dieses legendären Festivals? Darüber sinniert Regisseur Rudo Gerry.
Es gibt zwei Interpreten, die für mich etwas ganz Besonderes waren. Die einen waren Smokey, sie kamen und stellten im Istropolis 2,5 Stunden lang den Sound ein. Die Leute im Foyer konnten nicht verstehen, warum man so lange auf das Konzert warten musste. Aber als sich die Türen öffneten und die Band loslegte, war es ein wunderschöner, kraftvoller, absolut klarer Klang. Ein unglaubliches Konzert. Und das war nicht die Zeit der 5 Jahre nach dem Ruhm. Ganz im Gegenteil, es war zu Zeiten ihres größten Ruhms. Das zweite Erlebnis war, als die heute bereits recht bekannte tschechische Sängerin Lucie Bila zum ersten Mal auftrat. Ich hatte die Ehre, sie schon von ihren Anfängen an zu kennen. Ihren ersten Song und ihren ersten Auftritt bei der Bratislavska Lyra haben wir gemeinsam vorbereitet. Ich glaube, damals trug ich sogar noch die Militäruniform.
Besonders bedeutsam war auch, dass die Lyra als absolutes Aushängeschild der damaligen tschechoslowakischen Popmusik galt, meint Rudo Gerry.
Es galt durchweg als gesellschaftliches Highlight. Wer gerade in war oder neue Ansätze einbrachte, gehörte einfach dazu. Die Lyra umfasste mehrere Kategorien und damit auch mehrere Vorbereitungsbereiche. Musikdramaturgie, Literaturdramaturgie, Bühnenbild. Und die Bühnenbildgestaltung war immer außerordentlich wichtig. Das Festival sollte nämlich nicht nur gut klingen, sondern auch gut aussehen. Deshalb tut es mir leid, wenn jemand sagt, es sei ein sozialistisches Festival gewesen. Das kann nur jemand sagen, der nie dort war oder zwar vor Ort, aber nicht im Geist dabei war.
Der Dirigent Vlado Valovic ist wiederum davon überzeugt, dass das einzigartige Niveau des Festivals maßgeblich geprägt war durch das Live-Orchester und die meisterhafte Art und Weise, in der die einzelnen Stücke arrangiert wurden.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ein Festival so aussehen sollte. Auch wenn die Zeiten heute anders sind, das sieht man am Beispiel des Eurovision Song Contests, der mittlerweile mehr oder weniger eine große Fernsehshow ist, bewahrt das Prinzip des Live-Auftritts dennoch seine beispiellose Kraft. Ich hatte die Gelegenheit, den Eurovision Song Contest auch in Birmingham zu erleben, als ich dort dirigierte. Und die Atmosphäre, wenn ein ganzes Orchester auf der Bühne steht, ist durch nichts zu ersetzen. Es ist einfach eine andere Welt. Ich verstehe, dass sich die Zeiten ändern. Ich nehme das alles hin, aber ich glaube nach wie vor, dass Live-Musik eben Live-Musik ist. Ein Festival sollte vor allem mit Live-Musik erklingen.
Gerade Vlado Valovic versuchte Ende der 1990er Jahre, die Lyra wieder zu beleben und ihr neues Leben einzuhauchen. Diese Versuche blieben jedoch leider letztendlich erfolglos. Der bekannte Texter Jan Strasser gehört zu denen, die heute nicht mehr an eine nostalgische Wiederbelebung dieser Veranstaltung glauben.
Ich glaube, dass es heute nicht mehr möglich ist, das Festival in seiner ursprünglichen Form wieder zu beleben. Denn heute gibt es keinen Wettbewerb mehr zwischen den Liedern, wie es früher der Fall war. Komponist und Texter lassen sich nicht mehr nach dem alten System zusammenbringen, bei dem neue Werke direkt für das Festival entstanden. Aber das Leben geht weiter. Viele Dinge sind nicht mehr möglich und viele neue werden möglich sein. Deshalb denke ich, dass man heute die Lyra nur noch in Ehren halten sollte, so wie wir es auch jetzt tun.
Und so bleibt uns heute nur noch zurückzublicken und in Erinnerungen zu schwelgen. Das berühmte Musikfestival schrieb die Geschichte der slowakischen Popmusik neu und veränderte sie für immer. Heute haben wir ganz andere Formen des musikalischen Austauschs, aber wir wissen gut, dass das gemeinsame Erleben von Musik, zum Beispiel bei Live-Konzerten, das perfekte Programm für lange Sommertage ist. Genießen Sie also diesen Sommer, liebe Freunde, natürlich auch mit guter Musik. So viel also über das legendäre Musikfestival Bratislavska Lyra, liebe Hörer. Und nun stellt Ihnen meine Kollegin Marika Antaschowa eine Malerin und Unternehmerin vor, die für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Projekt Buddy ausgezeichnet wurde. Das Projekt vermittelt Beziehungen zwischen Kindern aus Kinderheimen und erwachsenen Ehrenamtlichen, die sie auf ihrem Lebensweg begleiten.
Radio Slowakei International.
Mein Leben ist bunt, sagt Alena Mazanova über sich selbst. Sie freut sich, diese Vielfalt zu entdecken und in ihr Leben hineinzulassen. Sie führt ein Branding-Studio, das visuelle Identitäten und Kommunikationskonzepte für Marken entwickelt. Außerdem organisiert sie Aquarellkurse, in denen die entsprechende Technik vermittelt wird, sowie Arte-Wellness-Workshops, bei denen die Teilnehmenden sich selbst besser kennenlernen können. Im Frühjahr erhielt sie jedoch eine Auszeichnung für eine ganz andere Tätigkeit, der sie sich seit mehr als 11 Jahren widmet. Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Projekt Buddy wurde sie mit dem Preis Srdce na dlani, Herz auf der Hand, für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Im Gespräch mit der Moderatorin des Slowakischen Rundfunks Sandra Vichlopenová sagte Alena Mazánová über dieses Projekt.
Buddy je projekt neziskovky Provida, ktorá vytvára priateľstva.
Buddy ist ein Projekt der gemeinnützigen Organisation Provida, die Freundschaften zwischen Kindern aus Kinderheimen und ehrenamtlichen Bezugspersonen vermittelt. Dabei handelt es sich jeweils um ein Tandem, entweder eine Frau mit einem Mädchen oder einen Mann mit einem Jungen. Der Kern des Projekts besteht darin, dass das Kind einen Freund hat, auf den es sich verlassen kann. Gemeinsam bauen sie eine Beziehung auf. Die erwachsene Person dient dem Kind als Vorbild und unterstützt es in alltäglichen Situationen, denn diese Kinder sind oft vom wirklichen Leben außerhalb der Einrichtungen abgeschnitten. Diese Bezugspersonen sind für sie wie ältere Freunde.
Fast 5000 Kinder in der Slowakei wachsen nicht in ihren Familien auf, sondern in Zentren für Kinder und Familien, den heutigen Nachfolgeeinrichtungen der ehemaligen Kinderheime. Diese Einrichtungen können ihnen jedoch keine enge und dauerhafte Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson bieten, die sie über Jahre hinweg uneigennützig begleitet. Deshalb stehen viele von ihnen nach dem Verlassen der Einrichtung vor großen Herausforderungen und geraten nicht selten an den Rand der Gesellschaft. Hier setzt das Programm Buddy an. Zunächst werden Menschen gesucht, die bereit sind, sich langfristig ehrenamtlich zu engagieren. Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, muss jede Person, die sich am Programm beteiligen möchte, über mehrere Monate hinweg ein 8-stufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Erst danach kann sie einem Kind zugeordnet werden.
In den Jahresberichten von Buddy heißt es, dass nur etwa 10% der Bewerber tatsächlich als Ehrenamtliche aufgenommen werden. Das Auswahlverfahren ist ziemlich streng, denn es handelt sich um eine Verpflichtung fürs Leben. Für mich war von Anfang an klar, wenn ich mich dafür entscheide, dann ziehe ich das auch durch. Das ist kein Projekt, bei dem ich 10 Parkbänke streiche und bei der 11. keine Lust mehr habe und so die Arbeit jemandem anderen überlasse. Man kann es sich nicht leisten, ein Kind zu enttäuschen, das in seinem Leben schon so oft verletzt worden ist. Ich war damals auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Vielleicht wollte ich der Gesellschaft etwas von mir zurückgeben. Ich hatte selbst eine schöne Kindheit. Dann bin ich auf dieses Projekt gestoßen und es hat mich sofort berührt. 3 Jahre lang habe ich überlegt, ob ich mich bewerben soll oder nicht. Die Verantwortung und die langfristige Verpflichtung waren für mich eine sehr ernste Sache. Deshalb musste ich mir die Entscheidung gut überlegen.
Alena Mazánová begleitet Kristina, die sie Kika nennt, eine junge Frau, die in Kinderheimen und Pflegefamilien aufgewachsen ist. Kennengelernt haben sie sich, als Kika bereits 19 Jahre alt war. Das ist allerdings kein typischer Fall, sagt Alena Mazánová. Normalerweise werden die ehrenamtlichen Kindern ab einem Alter von 12 Jahren zugeordnet, damit sich im Laufe der Jahre eine vertrauensvolle und stabile Beziehung entwickeln kann.
Kika už nebola v detskom domove.
Kika lebte damals schon nicht mehr im Kinderheim. Sie hatte einen Partner, der sie vermutlich eher ausnutzte, als sie zu unterstützen. Sie hatte keine Unterkunft und übernachtete zeitweise sogar am Bahnhof. Als sie nicht mehr weiter wusste, suchte sie Hilfe beim Projekt Buddy. Man half ihr dabei, eine Arbeitsstelle zu finden. Der Anfang war nicht leicht, sowohl für unsere Beziehung als auch für sie in ihrem neuen Job. Einmal hatten wir ein Treffen vereinbart, aber sie erschien nicht. Später fragte ich die Koordinatorin nach und sie sagte mir, dass Kika auch nicht zur Arbeit gekommen war. Der Grund war, dass sie den Arbeitsplatz nicht gefunden hatte. Danach traute sie sich nicht mehr hinzugehen, weil sie zu spät gewesen wäre. Ich habe aber nicht aufgegeben, denn Geduld und Ausdauer gehören zu meinen Stärken. Schließlich nahm mich die Koordinatorin mit zu Kika an ihren Arbeitsplatz. Dort arbeitete sie am Ende 2 Jahre lang, bis sie in Mutterschutz ging. Wie später erfuhr, wollte sie eigentlich gar keine ehrenamtliche Begleitperson. Sie wollte das Angebot aber auch nicht ablehnen, weil sie Buddy dankbar war, dass man ihr eine Arbeitsstelle vermittelt und sich um sie gekümmert hatte.
Es kam auch vor, dass sie sich außerhalb von Kikas Arbeitszeit verabredeten und Kika verspätet kam. Auch die Gespräche mit ihr gestalteten sich anfangs eher schwierig, erinnert sich Alena Mazanova.
Ich habe gesehen, dass das nicht wirklich viel Sinn ergibt. Ich habe darüber nachgedacht, dass Kika erwachsen ist. Sie hatte ihr eigenes Leben, eine Arbeitsstelle, einen neuen Partner und eine Bleibe. Deshalb hörte ich auf, unsere Beziehung unbedingt zum Funktionieren bringen zu wollen. Gleichzeitig sagte ich, dass sie sich jederzeit bei mir melden könne, wenn sie mich brauche. Wir wurden im Mai miteinander bekannt gemacht. Im Dezember ich jedes Jahr Weihnachtslebkuchen. Ich liebe es, wenn das ganze Haus danach duftet. Damals machte ich ihr einen Vorschlag. Wenn du möchtest, komm vorbei. Wir backen gemeinsam Lebkuchen, gehen auf einen Café oder machen einen Spaziergang. Sie kam. Mein Mann und sie gingen auf die Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen und kamen sofort ins Gespräch. Das war der Wendepunkt. Von da an entwickelte sich zwischen uns eine wirklich gute Beziehung.
Heute hat Kika einen Partner, zwei Kinder und in Alena Mazanova eine enge Vertraute gefunden. Auf der Webseite des Projekts Buddy heißt es, im Mittelpunkt des Programms steht der Aufbau langfristiger Beziehungen sowie die fachliche Unterstützung der Freiwilligen, bis das Kind selbstständig wird. Macht sich die ausgezeichnete Ehrenamtliche Gedanken darüber, ob ihre Beziehung zu Kika eines Tages enden wird?
Ich denke, so eine Beziehung endet nur, wenn sie scheitert. Aus einer Beziehung geht man schließlich nicht einfach weg, wenn sie gut funktioniert. Sie hat eigentlich kein Ende.
Und das war alles von uns für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Durch die heutige Sendung begleitete Sie Jana Herbekova und für den guten Ton sorgte Nikita Kramitschew. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Samstag. Do poczucia. Auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55. In 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Na ulici cestou k nám občas je tu stretám, veselo ma pozdraví, nemá žiadne obavy, že je naivná, to je na nej fajn, že je naivná, nemá ani šaj. Bolí ma, keď si pomyslím na tie dni a všetky nezmysly. Bolí ma, keď si spomeniem na tie dni aj časy veľkých zmien.